Wie häufiger habe ich mich bei einem Bibeltext jetzt länger aufgehalten als gedacht? Wir sind in 2. Chronik 6. Der Tempel ist eingeweiht, Gott ist eingezogen und jetzt kniet Salomo vor dem ganzen Volk Richtung Altar und betet zu Gott. Und zwar hat er eine besondere Bitte, nämlich, dass Gott Gebete erhören möge. Also Salomo als König ist Vertreter des Volkes. Alle Gesalbten sind Vertreter des Volkes. Also die Priester sind gesalbt, vor allem der Hohepriester. Der König ist gesalbt. Auch Propheten sind gesalbt. Also das kommt nicht an allen Stellen direkt vor, dass ein König gesalbt wird, ein Prophet gesalbt wird, aber auch der ist gesalbt. Und damit haben sie eine Vertreterfunktion vor Gott für die Menschen, aber auch umgekehrt. Also, sie vertreten Gott vor den Menschen und hier vertritt Salomo eben die Menschen vor Gott. Als oberer Repräsentant, wenn man so will. Und er geht hier an allen möglichen Stellen darauf ein, was das Volk nun vielleicht gemacht hat, was im Volk passiert, was im Land ist, was mit einzelnen Leuten passiert, was mit allen passiert. Und immer wieder, wenn die Leute sich Richtung diesem Haus kehren und beten, dass Gott dann hören möge. Und das Interessante ist, Salomo bringt das mit einem ganz bestimmten Aspekt in Verbindung. Das Haus, nämlich, dass Gottes Name dort wohnt. Das ist deswegen wichtig, weil Gott seinen Namen an einer ganz bestimmten Stelle geoffenbart hat, nämlich bei Mose im Dornbusch. Als Gott dabei war, sein Volk zu erlösen aus Ägypten, da hat er Mose seinen Namen kundgetan, und zwar, weil Mose gefragt hat. Da hat er seinen Namen kundgetan. Wir haben keine Ahnung, wie genau der Name ausgesprochen wird, wahrscheinlich Jahwe. Bei Luther ist dann erstmal die Übersetzung Ich bin, der ich bin. Also der Ewige, er wandelt sich nicht. Und es kommt an ganz vielen Stellen in der Bibel dann immer wieder ein Zusatz bei Gott. Also ich bin der Herr, dein Arzt. Oder Abraham nennt ihn der Herr, mein Versorger. Oder der Herr sieht. Ist bei Luther dann übersetzt. Der Herr ist Friede. Später bei Jeremia, der Herr unsere Gerechtigkeit. Und natürlich ultimativ dann bei Jesus, Jesus, Jehoshua, der Herr ist Rettung oder der Herr rettet. Das ist Gottes Programm. Das ist Gottes Name. Also bei Jesus ist tatsächlich das auch nochmal Gottes Name. Und dort, wo Jesu Name angerufen wird, wo wir uns auf Jesu Namen berufen, du bist der Gott, der rettet, du bist der Gott, der hilft, da dürfen wir erfahren, was an diversen Stellen im Neuen Test oder in der Bibel steht, wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Da heißt nicht nur, dass ich den Namen ausrufe wie ein magisches Wort, sondern dass ich mich darauf berufe. Du bist der Gott, der rettet. Darauf berufe ich mich, denn ich gehöre zu dir. Wir waren beim letzten Mal gekommen bis Vers 31. Da ging es vor allem darum, erstmal, dass das Volk dran kam. Also, wenn beim Volk dies passiert, wenn beim Volk jenes passiert, wenn beim Volk das passiert und sie sich zu dir kehren, mögest du bitte hören. Und jetzt fängt Salomo an und nimmt noch einen anderen Aspekt mit rein, ab Vers 32. Auch wenn ein Fremder, der nicht von deinem Volk Israel ist, aus fernen Landen kommt, um deines großen Namens und deiner mächtigen Hand und deines ausgereckten Arms willen und zu diesem Haus hinbetet, so wollest du hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung und alles tun, worum er dich anruft. Auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen und dich fürchten, wie dein Volk Israel und inne werden, dass dein Name über diesem Haus genannt ist, das ich gebaut habe. Also nicht nur die Israeliten, bei denen ist eigentlich selbstverständlich, dass die zu Gott kommen dürfen. über die ist Gottes Name genannt. Gott selber hat sie aus Ägypten geholt. Er sagt ihnen am Anfang der 10 Gebote, ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägyptenland geführt hat. Bei Israel ist es also völlig logisch, dass Gott doch irgendwie sich dazu gesellen sollte. Weil er sagt, das ist mein Volk, zu denen gehöre ich. Und jetzt kommt diese unglaubliche Dreistigkeit Salomos, dass er sagt, wenn ein Fremder kommt, mögest du bitte auch hören. Also wenn jemand, der nicht von Israel ist, dazukommt, und das könnte jetzt jemand sein, der unter Israel wohnt, das wäre ja schon mal eine Möglichkeit. Es kann aber auch jemand von ganz draußen sein. Also von irgendeinem Volk, das mit Israel im Clinch steht. Einer, der eigentlich anderen Göttern anhängt. Und bei dem sagt Salomo, wenn der kommt, hör doch bitte auch. Das ist für damalige Zeit ein Riesenaffront, weil jedes Volk hatte seinen eigenen Gott bzw. seine eigenen Götter. Also die Kanaaniter haben sich gehütet, zum Gott der Israeliten zu beten. Umgekehrt war es nicht der Fall. Israel hat dann gesagt, ach, die Götter der Kanaaniter können wir auch gern mal nehmen. Aber umgekehrt war das eigentlich nicht der Fall. Die Kanaaniter wussten, wir haben unsere Götter, wir haben El, wir haben Baal, wir haben Asherah und denen müssen wir gehorchen. Das ist in unserem Land die Götter, die angebetet werden und darum geht das nur. Und in Babylon war es wieder, dass die andere Götter hatten. In Griechenland hatten sie wieder andere Götter, in Ägypten hatten sie andere Götter. Man kann jetzt manchmal sagen, okay, die Gottheiten waren schon irgendwie ähnlich, aber es waren andere Götter. Und es hat sich nicht gehört, dass man in einem anderen Land plötzlich zu dem Gott gebetet hat, sondern man gehört ja zu den anderen, zu seinen eigenen Göttern. Und jetzt soll eben so ein Fremder zu Gott kommen. Und zwar warum? Um deines großen Namens willen. Also eben dieser Name, ich bin. Bin, der ich bin. Wo all das drinsteckt. Ich bin das, was du brauchst. Ich bin der, der für dich da ist. Eben, ich bin der Herr, dein Versorger. Ich bin dein Friede. Ich bin der Herr, dein Hirte. Ich bin da für dich. Ich bin dein Beistand. Alles Mögliche, was damit reingehört. Um des großen Namens Gottes willen. Das machen wir uns als Christen gar nicht unbedingt so sehr bewusst, was das heißt. Also gerade, weil wir in Europa mit den Namen eher so haben, ja, pff, klingt schöner Name. Aber in Israel, im Hebräischen, hat ein Name immer eine Bedeutung. Also Salomo, Schelomo ist der Mann des Friedens. Und tatsächlich hat Gott dem Volk Frieden geschenkt. Und Frieden ist im Hebräischen nicht nur, dass keine Waffen unterwegs sind, sondern auch, dass es dem Volk gut geht an allen Ecken und Kanten. Und wenn jetzt jemand zu Gott kommt, um seines Namens willen, dann heißt das, ich brauche dich. Ich brauche nicht die anderen Götter, ich brauche dich. Ich brauche dich und deine Hilfe. Du hast damals den Ägyptern gezeigt, dass deren Götter nichts können. Du hast danach gezeigt, dass die kanaanitischen Götter eigentlich nichts können. Und jetzt komme ich zu dir um Hilfe. Ich finde nirgendwo andere Hilfe. Gibt es ja in diesem schönen alten Kirchenlied, such wer da will ein ander Ziel. Und dann in einer späteren Strophe, such wer da will Nothelfer viel, die uns doch nichts erworben. Hier ist der Mann, der helfen kann, bei dem nie was verdorben. Oder in der anderen Strophe nochmal, ach, sucht doch den, lasst alles stehen, die ihr das Heil begehret. Er ist der Herr und keiner mehr, der euch das Heil gewähret. Und da ich den Rest der Strophen nicht kann, lasse ich es jetzt lieber. Aber auf alle Fälle, dass wir uns darauf fokussieren, gucken wir doch auf Gott. Gucken wir darauf, wer er ist, weil sein Name Programm ist. Und da dürft ihr gerne mal beim nächsten Bibellesen drauf gucken, wenn irgendwie Gottes Name vorkommt und vielleicht in Verbindung mit etwas anderem. Das ist manchmal versteckt, manchmal braucht man eine andere Übersetzung, aber dann auf einmal hat man einen neuen Aspekt Gottes. Ein neuer Aspekt, der mit hineinspielt in seinen Namen. Dann deine mächtige Hand und dein ausgereckter Arm. Das spielt an auf die Befreiung aus Ägypten. Da heißt es dann nämlich in 2. Mose 14, die Israeliten waren unter einer mächtigen, unter einer starken, unter einer ausgereckten Hand ausgezogen. Spielt zum einen darauf an, wenn die Pharaonen sich dargestellt haben im Krieg, dann haben sie ihren Arm so ausgestreckt. Also das kennt ihr vielleicht von manchen Gemälden in Ägypten. Und genau das nimmt Gott auf. Ich ziehe für mein Volk in den Krieg. Und wir dürfen davon ausgehen, wenn Gott für uns ist, wer kann wider uns sein? Römer 8, 31. Mit einer ausgereckten Hand. Und dann ist aber auch nochmal der Aspekt drin, den wir als Christen erst verstehen können. Wenn wir nämlich ans Kreuz gucken, da haben wir unseren Gott nicht nur mit einem ausgereckten Arm, sondern mit zwei ausgereckten Armen. Und mit seinen gewaltigen Händen. Nicht nur gewaltig, weil er Handwerker war, sondern die gewaltigen Hände, mit denen er den Tod besiegt hat. Mit denen er unsere Sünde bezahlt hat und den Tod besiegt hat. Also, für uns als Christen bedeutet das also, wenn ein Fremder kommt, können wir jetzt erstmal noch nehmen, kommt zu Jesus. Warum? Weil Jesus bedeutet, der Herr rettet, der Herr hilft und sagt, bei dir ist die Hilfe. Warum ist bei dir die Hilfe? Wegen deiner ausgereckten Arme am Kreuz, weil du die Sünde bezahlt hast, was sonst keiner anderer konnte, und weil du den Tod besiegt hast. Weil Jesus den Preis bezahlt hat und weil er alles besiegt hat, was uns das Leben schwer machen kann. Darum komme ich zu ihm. Und jetzt eben diese Bitte Salomos, so wollest du hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung und alles tun, worum er dich anruft. Da hat Salomo noch diese Bitte, bitte mach's doch. Wenn ihr es vom letzten Mal noch im Kopf habt, beim letzten Mal habe ich gesagt, wir haben diese Zusage. Wir sind weder ein Fremder, noch sind wir Israeliten, wir sind noch mehr. Passt wunderbar in diese Woche hinein. Diese Woche hat den Wochenspruch, so seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, sondern Mitbewohner, und Mitbewohner der Heiligen und Hausgenossen Gottes. Also, wir sind nicht mehr Gäste bei Gott. Ein Gast kommt an und geht irgendwann wieder. Ein Mitbewohner, der bleibt. Also, bei einer Studenten-WG zieht der Mitbewohner vielleicht auch irgendwann aus, aber es ist tatsächlich so gemeint, die wohnen jetzt dort. Und das macht Paulus im Epheserbrief, wo unser Wochenspruch herkommt, sogar so deutlich, dass er sagt, wir sitzen mit Jesus zur Rechten Gottes im Himmel. Und dann gilt nicht einfach bloß, bitte höre doch, sondern da gilt die Zusage Jesu, die er gesagt hat, was ihr bitten werdet in meinem Namen, da kommt der Name wieder vor. Also was ihr in Übereinstimmung mit der Natur meines Namens sagt, was ihr unter Autorität meines Namens sagt, was damit zusammenpasst, womit zusammen? Der Herr ist Hilfe. Also einfach nur, Jesus, hilf mir. Das ist in Autorität mit seinem Namen. Wie sich die Hilfe, also worin sich die Hilfe äußern soll, das ist dann ja ganz unterschiedlich, aber auf alle Fälle, ich brauche deine Hilfe. Und da hat Jesus gesagt, das höre ich. Und später sagt er auch noch, wenn ihr den Vater um etwas bitten werdet, in meinem Namen wird er es euch geben. Also Jesus, der Sohn und der Vater tun es beide. Da ist die Zusage, da ist nicht mehr das von Salomo, hör doch bitte, sondern er hört es. Und dann nicht nur oben im Himmel in seiner Wohnung, also nicht weit weg, sondern er ist hier bei uns, weil er gesagt hat, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Und dann aber auch. Also er ist hier bei uns und wir sind gleichzeitig oben bei ihm. Das heißt, da ist keine lange Leitung nötig, sondern es ist immer Ortsgespräch. Weiß ich nicht, ob ihr den Witz kennt. Der amerikanische Präsident kriegt Besuch vom israelischen Premierminister und der Premierminister darf sich umgucken im Oval Office und sieht dann so ein spezielles Telefon und fragt, was ist denn das? Ja, das ist mein direkter Draht in den Himmel. Oh, darf ich mal telefonieren? Ja, natürlich. 5 Minuten telefoniert, wunderbar. Ja, was macht das? $2000. Ja, gut, mein Gespräch, ne, muss man ja sein. Ein paar Monate später kommt der Gegenbesuch und der Präsident kommt zum israelischen Premierminister, kommt dort in dessen Büro und sieht, da ist ja auch so ein Telefon. Was ist denn das? Ja, das ist meine spezielle Leitung nach oben. Oh, darf ich auch mal telefonieren? Ja, natürlich. Und der amerikanische Präsident telefoniert und telefoniert und telefoniert und telefoniert. Und nach 2 Stunden ist er fertig. So, was macht das denn? $15. Was? So wenig? Warum? Ja, Ortsgespräch. Wir haben Ortsgespräche. Und zwar nicht einfach bloß eben als die Fremden, sondern als die Hausgenossen. Wir sind ganz drinnen. Und jetzt ist das Schöne, da sagt Salomo noch, auf dass alle Völker auf Erden deinen Namen erkennen. Das hat einen ganz bestimmten Grund, dass Gott Gebete erhört. Also, manchmal haben wir diese Angewohnheit, dass wir sagen, man kann bei Gott ja nicht mit allen Bitten immer nur ankommen. Ja klar, Gebet soll auch Lob sein und Dank und alles Mögliche, aber Gott sagt an so vielen Stellen, bittet mich doch einfach. Das war gestern Tageslese. Bittet, so wird euch gegeben. Suchet, so werdet ihr finden. Klopft an, so wird euch aufgetan. Denn wer da bittet, der empfängt. Und wer da sucht, der findet. Und wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Kind, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein gebe? Oder der, wenn er um einen Fisch bittet, eine Schlange gebe? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel denen Gutes geben, die ihn bitten? Also Gott möchte sich bitten lassen. Und das soll alle Welt erfahren. Warum? Weil unser Vater gerne gibt. Jakobus 1, Vers 5. Gott gibt gerne. Da brauchen wir gar nicht groß mit geschwollenen Reden ankommen, sondern einfach bloß mit diesem offenen Herzen wie ein kleines Kind, das weiß, mein Vater gibt mir gerne. Dass sie deinen Namen erkennen und erkennen bedeutet nicht nur, dass der Name bekannt ist. Erkennen ist im Hebräischen, Adam erkannte sein Weib und sie ward schwanger. Adam saß nicht einfach nur neben Eva und sagte, oh, du bist's. Und sie wurde schwanger. Ich glaube, ich muss euch nicht erklären, wie das funktioniert, dass eine Frau schwanger wird. Das bedeutet eine richtige Innigkeit. Und auch wenn es heißt von uns, Gott kennt uns, dann kennt er uns tiefer, als wir uns selber kennen. Das ist eine tiefe, innige Sache. Das ist ein Erkennen auf eine ganz besondere Weise. Und das Erkennen bedeutet in dem Fall dann auch, dass da ein Same gesät wird und Glauben wächst. Der Glaube an Gottes Namen. Und dass sie dich fürchten wie dein Volk Israel und inne werden, dass dein Name über diesem Hause genannt ist, das ich gebaut habe. Also, dass die Leute erkennen, dort zu Salomos Zeiten, im Tempel wohnt der allmächtige Gott. Und bei uns heutzutage als Gemeinde, dass die Leute bemerken, zum einen, bei uns als Gemeinde wohnt Gott. Wir als seine Gemeinde sind ja sein Tempel. Und zum anderen, in Jesus treffen wir Gott persönlich. Dort, wo Leute ankommen und sich auf Jesu Namen berufen, ob sie nun schon seine Kinder sind oder noch nicht. Da hat Gott zugesagt, er hört. Und dann kommt es auch. Ein Problem ist manchmal, dass es sich nicht sofort zeigt. Da gilt dann, was Jakobus schreibt in Kapitel 4 in seinem Brief. Demütigt euch unter Gottes Hand, dass er euch erhöhe zu seiner Zeit. Das heißt also, zum einen zu sagen, nicht so wie ich will, sondern wie du willst. Ich weiß, dass ich in Übereinstimmung mit deinem Willen bete. Aber wie du es zurande bringst, das ist jetzt deine Sache. Und dann sagt Gott manchmal, jetzt geh los und mach dies und das. Geh einfach einen Schritt des Glaubens. Oder er sagt, warte. Und während du wartest, gibst du mir einfach die Ehre. Das sind zumindest die zwei Varianten, die ich jetzt so spontan kenne. Mitunter ist Gott noch kreativer. Und das andere ist, widersteht dem Teufel. So flieht er vor euch. Weil an diversen Punkten natürlich der Feind versucht, uns davon abzuhalten, dass wir Gebete erhört bekommen. Wenn es des Vaters guter Wille ist, uns Dinge zu geben, dann ist es des Teufels Wille, uns diese Sachen nicht zu geben. Und dann heißt es, da nehme ich jetzt Petrus dran, da kommt es nämlich auch, dem widersteht fest im Glauben. Dass ich sage, so steht es geschrieben. Das ist Gottes Wort, das nehme ich für bare Münze. Und da kannst du, Teufel, mir mit deinen Lügen kommen. Aber ich nehme diese Lügen nicht an. Ich sage bei Gottes Wort, das ist Gottes Wort, das nehme ich im Glauben an. Und was der Teufel mir sagt, nehme ich nicht an. Wenn er mir sagt, es dauert so lange, es kommt nicht. Oder er sagt mir, vielleicht hast du was Falsches gebetet. Lass es lieber gleich. Oder er kommt mit anderen Sachen an. Dem Teufel widerstehen. Und nach einer geraumen Zeit, die ich im Glauben widerstanden habe, muss er fliehen und muss seine Hände wegnehmen von dem, was mir gehört, was ich mir im Namen Jesu erbeten habe, und ich bekomme es. So, nach dem Exkurs mit dem Fremden kommt wieder das Volk. Vers 34. Wenn dein Volk auszieht in den Krieg gegen seine Feinde, auf dem Wege, den du sie senden wirst, und sie zu dir beten nach dieser Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören vom Himmel her und ihnen zu ihrem Recht helfen. Wir hatten zuerst, Israel ist in Schwierigkeiten, weil sie Gott nicht vertraut haben. Dann kommt der Fremde von draußen, der weiß, ich kann Gott vertrauen. Und jetzt kommt hier Israel, die Gott vertrauen und im Krieg ausziehen. Denn der Feind schläft nicht. Der Feind versucht immer, uns den Segen zu klauen, den Gott uns gegeben hat. Jesus sagt in Johannes 10, Vers 10, der Dieb kommt zu rauben, zu schlachten und umzubringen. Ich aber bin gekommen, damit sie das Leben im Überfluss haben. Und so kommt der Teufel an und klaut uns zum Beispiel das Wort Gottes. Dass er uns sagt, das brauchst du gar nicht. Oder wenn das Wort sich noch gar nicht richtig gesetzt hat, dass er einen anderen Gedanken schickt und das Wort Gottes fällt raus. Oder dass er sagt, musst du das Wort denn so genau nehmen? Oder er hat eben auch andere Möglichkeiten, dass er tatsächlich ankommt und die Sachen klaut. Und das haben wir zum Teil bei dem letzten Mal dann gehabt, was die Israeliten alles für Schwierigkeiten haben. Und jetzt zieht das Volk aus im Krieg, dann auf dem Weg, den du sie senden wirst. Das heißt, sie sind wirklich gehorsam. Sie sind dran an deinem Weg. Für uns übertragen, wir bleiben dran an Jesus, der unser Weg ist. Und dann funktioniert halt trotzdem nicht immer alles super, super glatt und reibungslos. Auch wenn wir mit Jesus unterwegs sind, weil eben der Feind Widerstand gibt. Und dann wieder dieses. Sie beten nach dieser Stadt hin, die du erwählt hast, und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe. Wieder der Name Gottes, der Herr. Und da spielt nochmal ein Name schön mitten hinein, der mit einem Zusatz ist. In 2. Mose 17. bin gerade wieder froh, dass ihr das hinterher nochmal nachhören könnt. Das heißt, ich kann reden, reden, reden und ihr könnt hinterher nochmal hören und dann, aha, so war das, so war das. 2. Mose 17. Das Volk ist in der Wüste und der Feind der Israeliten kommt, die Amalekiter. Und sie greifen gerade die Schwächsten an. Und das Volk kämpft. Unten unter der Führung Josuas. Josua ist übrigens Namensvetter Jesu. Oben auf dem Berg sitzt Mose, hat seine Arme erhoben und seinen Stab in der Hand und betet. Und immer wenn Mose den Arm oben hat zum Gebet, siegen die Israeliten unten im Tal. Und wenn seine Arme zu schwer werden, siegen die Amalekiter. Und als Mose seine Arme nicht mehr heben kann, hat er zum Glück zwei andere Leute dabei. Aaron, seinen Bruder und Hur. Und Aaron und Hur halten Moses Arme hoch, damit seine Arme weiter erhoben sind, während er betet und die Israeliten, die Amalekiter unten komplett besiegen können. Im Anschluss baut Mose einen Altar. Den nennt er: Der Herr ist mein Heerbanner. Was meint er damit? Unterm Heerbanner, das ich habe, unter Gott selber, kann ich losziehen und den Sieg gewinnen. Und weil er einen Altar baut, das weist auf das Kreuz hin, weil Mose dort sitzt mit seinen Armen erhoben, quasi ausgestreckt, am Holz, seinem Stab, und obendrein rechts und links von ihm jeweils ein Mensch ist, erinnert das uns auch nochmal an Jesus, der oben auf dem Hügel Golgatha war, seine Hände am Holz, rechts und links neben ihm jemand. Und so ist Jesus hoch erhoben im Himmel, steht für uns ein im Gebet vor Gottes Thron und gleichzeitig ist er hier unten bei uns und kämpft mit uns. Also wieder dieses, er ist oben im Himmel, da sind wir auch, und er ist unten hier auf der Erde und kämpft mit uns. Und dann eben, sie rufen zu dem Hause, das deinen Namen hat, sie rufen, du bist der Herr, unser Heerbanner. Unter dir wollen wir losziehen und siegen. Hilf uns. So wollest du ihr Gebet und Flehen hören vom Himmel her und ihnen zu ihrem Recht helfen. Gebet, das Wort heißt Palal, heißt tatsächlich einfach nur beten. Und das Wort Flehen, da steckt das Wort Gnade drin. Da steckt das Wort drin, ich unterwerfe mich unter Gottes Schutz und Gnade. Nicht, weil ich es irgendwie verdient hätte, sondern weil ich dich brauche. Ich brauche deinen Schutz. Ich bin dem Feind hilflos ausgeliefert, wenn dein Blut mich nicht schützt. Und das kann auch bedeuten, das kann zum einen bedeuten, dass jemand selber für sich einsteht oder wenn er zu schwach ist, dass jemand anders dazukommt. Also Fürbitte für jemanden. Und dass du zu ihrem Recht hilfst. Na, ob ich es heute doch noch schaffe mit dem Kapitel, wenn ich so viel Exkurse mache, aber es ist mir wichtig, dazu zu reden. Jesus kommt an einer ganz interessanten Stelle auch dazu, dass es um das Recht geht im Gebet. In Lukas 18. Da erzählt er im Zusammenhang eigentlich mit der Endzeit ein Gleichnis, da heißt es extra am Anfang, er erzählte ihnen dieses Gleichnis, dass sie alle Zeit beten sollten und nicht nachlassen. Und erzählt dann das von diesem Richter, der dort ist, der sich nicht um Gott schert und nicht um die Menschen und dann um die Witwe. Eine Witwe war mittellos damals. Die hatte niemanden, der für sie einsteht. Keinen Mann und anscheinend auch keine Kinder. Und diese Witwe kommt beim Richter an und sagt: Schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und der Richter will einfach nicht. Warum? Die Witwe kann ihm nichts bieten. Also, wenn er die Hand aufhielte und für Bestechungsgelder, geht nicht, die hat nichts. Er hat auch nichts, wo er irgendwie dann sich groß hätte darstellen können. Also wenn er einem großen Menschen hilft, der könnte ihm dann sagen, ja, wunderbar, du kannst jetzt hier weiterarbeiten. Da hat er nichts. Das Einzige, was er von dieser Frau hat, ist, dass sie immer und immer wieder bei ihm ankommt. Und sagt sich dann irgendwann, okay, ich scheue mich nicht vor Gott und auch vor keinem Menschen. Und trotzdem schaffe ich dieser Frau recht, sonst lässt sie mir einfach keine Ruhe. Und Jesus sagt, hört euch an, was dieser ungerechte Richter sagt. Und dann im Kontrast dazu sagt er, sollte nicht auch Gott seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen. Und sollte es lange bei ihnen hinziehen, ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Wenn aber der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden. Also Jesus sagt, wir sollen in diesem Glauben ankommen, gerne häufiger, weil wir wissen, unser Vater im Himmel, der ist nicht wie der ungerechte Richter, der hört uns gerne und er will uns Recht schaffen. Warum dauert es manchmal ein bisschen, dass das, was ich eben gesagt hatte, widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Gott sein Wort vorhalten, ich kenne meine Rechte, dies und das und jenes hast du mir versprochen und in Jesus habe ich ein Anrecht darauf. Und dann dem Teufel das auch vorhalten, du hast kein Recht, mir das zu nehmen, weil ich das Recht darauf habe. Und jetzt macht, fahr zur Hölle. Darf man dem Teufel tatsächlich in dem Sinne sagen, im Namen Jesu. Er wird sich noch etwas wehren, aber er muss gehen, wenn wir fest im Glauben stehen. So, das Nächste. Wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, das finde ich auch sehr nett, dass Salomo das so sagt, es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt. Der Einzige, der noch kommt, ist dann Jesus, aber ansonsten, jeder sündigt, da braucht man jetzt gar nicht groß schockiert sein. Machen wir ja auch manchmal. Dass wir gesündigt haben und hören dann auf den Teufel, der uns sagt, und jetzt willst du bei Gott ankommen? Nach all dem, was du dir geleistet hast, da brauchst du gar nicht ankommen. Und gerade dann dürfen wir ankommen. Und uns zum einen auf Jesu Opfer berufen, seine Vergebung, und dann sagen, weil ich durch das Blut Jesu sündlos vor dir stehe, komme ich wieder an. Also, wenn sie an dir sündigen werden, denn es gibt keinen Menschen, der nicht sündigt, und du über sie zürnst und sie vor ihren Feinden dahingibst und diese sie gefangen wegführen in ein fernes oder nahes Land. Das ist jetzt prophetisch auf die Verbannung zum Beispiel nach Babylon. Und sie nehmen es sich dann zu Herzen in dem Lande, in dem sie gefangen sind und bekehren sich und flehen zu dir im Lande ihrer Feinde und sprechen, wir haben gesündigt, übel getan und sind gottlos gewesen. Also im Land, vom damaligen Denken her, in dem Land, in dem Gott doch eigentlich nichts zu tun hat, weil das Land ist, das anderen Göttern gehört. Also wo wir an einem Ort sind, wo Gott eigentlich nicht sein könnte. Weil wir selber gesündigt haben und jetzt plötzlich in der Bredouille sind, dort in der Gottesferne rufen wir trotzdem zu Gott, sagen, wir haben gesündigt, übel getan, sind gottlos gewesen, wir geben unsere Sünde zu. Im Psalm, nein, nicht 32, oder doch? Doch müsste 32 sein, auf alle Fälle in einem der Psalmen Davids sagt er, als ich dir meine Sünde bekannte, da vergabst du mir meine Sünde. Im selben Augenblick. Und sie sich von ganzem Herzen und von ganzer Seele zu dir bekehren im Lande ihrer Feinde, in dem man sie gefangen hält. Und sie beten nach ihrem Lande hin, das du ihren Vätern gegeben hast und nach der Stadt hin, die du erwählt hast und nach dem Hause hin, das ich deinem Namen gebaut habe, so wollest du ihr Gebet und Flehen hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung und ihnen zu ihrem Recht helfen und deinem Volk vergeben, das an dir gesündigt hat. Eigentlich geschieht es uns recht, wenn wir sündigen, dass wir den Segen nicht bekommen. Aber sobald ich mich bekehre und tatsächlich von ganzem Herzen und ganzer Seele, also nicht sage, ich hänge irgendwie noch ein bisschen dran, sondern sage, ich will das nicht mehr machen. Selbst wenn ich es noch manchmal mache. Aber ich will es nicht mehr. Mir ist meine Sünde leid. Ich will das nicht mehr. Ich habe keine Lust mehr drauf. Ich sehe, wo es mich hingebracht hat. Und ich wende mich wieder Gott zu. Und wenn Salomo sagt, dass sie sich in Richtung des Landes wenden sollen, ist das auch ein wunderbares Bild, dass ich meine Herzenshaltung ändere. Nicht mehr in mich selber verkrümmt, wo ich nur auf meinen eigenen Bauchnabel gucken kann, sondern ich richte mich hin auf das Kreuz mit meinem ganzen Herzen, mit meiner Seele. Man kann das Wort für Seele übrigens auch mit der Kehle übersetzen. Ich brülle Richtung Kreuz, hilf mir. Und sobald ich mich auf Jesus und sein Kreuz und seine Auferstehung berufe, dann ist mein Recht nicht mehr, dass ich dort in der Verdammnis hocke, sondern dann ist mein Recht auf einmal wieder, dass ich bei Gott bin und dass mir das alles zusteht, was Jesus für mich erworben hat. Das ist nicht gerecht, das ist Gnade. Das ist Gottes höheres Gerecht. Es gibt die Gerechtigkeit, dass ich bekomme, was ich verdiene. Nicht. Beziehungsweise die Hölle. Dann gibt es Gottes Barmherzigkeit und Gnade, dass ich nicht bekomme, was ich verdiene. Und dann gibt es Gottes Gnade und Gerechtigkeit, dass ich das bekomme, was ich in Jesus verdiene. Und in Jesus verdiene ich es nur dadurch, dass ich es mir schenken lasse. Weil ich sage, ich habe nichts. Ich brauche dich. Ich brauche deine Hilfe. Ich brauche alles von dir. Und das ist dann mein Recht. Dann ist es mein Recht, dass ich das Leben leben darf, das von Gottes Geist erfüllt ist. So wollest du ihr Gebet und Flehen hören vom Himmel her, vom Sitz deiner Wohnung und ihren zu ihrem Recht helfen und deinem Volk vergeben, das an dir gesündigt hat. Das ist übrigens, wenn sie in der Ferne sind, die können kein Opfer bringen. Aber sie wissen, dort im Hause Gottes werden Opfer dargebracht. Und eigentlich wussten sie sogar in der Verbannung in Babylon, da werden gerade keine Opfer dargebracht. Das Haus ist kaputt. Da steht nichts mehr. Und trotzdem können sie sich auf Gottes Namen berufen. Und er hat sie ja wieder von da rausgeholt. Und auch als Israel jetzt dann später, nachdem Jesus da war, auch in die Verbannung musste, er hat sie jetzt wiedergeholt. Noch sind sie nicht so weit, dass sie den Messias anerkennen. Es gibt nur einen Überrest, der das tut. Aber nachdem alles Mögliche mit Israel noch passieren wird, werden alle Juden, die überleben, zum Glauben an Jesus kommen. Und dann wird er ihnen zu ihrem Recht helfen. Ich bin in Vers 40, also wir schaffen das Kapitel doch zu Ende. So lass nun, mein Gott, deine Augen offen sein und deine Ohren aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Also, worum bittet Salomo? Lass deine Augen offen sein, dass Gott permanent auf diesen Ort guckt, auf den Tempel. Und das dürfen wir jetzt ausweiten, weil eben der Tempel ein Bild ist für Jesus. Und als Christen sind wir in Jesus und Jesus ist in uns. Und gleichzeitig ist der Tempel ein Bild für uns als Gemeinde. Epheser 2, die Gemeinde durch Raum und Zeit. 1. Korinther 3, die Gemeinde vor Ort, und 1. Korinther 6, jeder einzelne Gläubige. Das heißt, Gottes Augen sind auf dich ganz persönlich gerichtet. Und das Schöne ist, Psalm 121, der Hüter Israels schläft und schlummert nicht, der hat keinen Sekundenschlaf, dass ihm irgendwas zwischendurch entgeht, der muss nicht mal blinzeln. Da ist nichts, was Gott entgehen könnte. Er guckt auf dieses Haus und sobald jemand da ist und in diesem Haus betet oder zu diesem Haus hin betet, sieht Gott das. Und wenn eins seiner Kinder betet, sieht er das. Und seine Ohren sind dorthin geneigt. Also, das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig für uns als Menschen. Ich kann nicht gleichzeitig dorthin gucken und mein Ohr in die Richtung halten. Das geht dann vielleicht so. Aber Gott kann das. Sein Ohr ist auch gerichtet auf diesen Ort. Dass er nicht nur sieht, da betet jemand, sondern dass er es hört. Und zwar richtet er sein Ohr darauf aus. Wie ein Hund. Also Hunde können das, andere Tiere können es auch. Die können ihr Ohr extra noch richtig in die Richtung, drehen, dass sie es noch besser hören. Dass Gott es so machen soll. Aufmerken auf das Gebet an dieser Stätte. Und nun mache dich auf, Herr Gott, zu deiner Ruhe. Du und die Lade deiner Macht. Also Gott ist zwar schon eingezogen, aber trotzdem, zieh ein zu deiner Ruhe. Gott hat vorher in der Stiftshütte gewohnt. Und bei der Stiftshütte war es so, wenn sich die Wolkensäule von der Stiftshütte erhoben hat, dann haben alle Priester ganz schnell die Sachen zusammenräumen müssen, verpacken, und die Leviten haben das Zeugs dahin tragen müssen, wo Gott, wo Gottes Herrlichkeit sich wieder niedergelassen hat. Es war Gottes mobiler Tempel. Die Herrlichkeit konnte plötzlich von einem Ort weg und wieder woanders hin. Und jetzt ist die Herrlichkeit hier in den Tempel eingezogen, der dort vor Ort ist. Salomo sagt, komm doch hier zur Ruhe. Lass dich hier nieder. Das ist so schön in Lukas 24 bei den Emmaus-Jüngern. Da zieht ja die Herrlichkeit Gottes mit diesen beiden Leuten mit. Sie begreifen es gar nicht. Hinterher sagen sie, brannte nicht unser Herz in uns, als er uns die Schrift auslegte. Also dieses Feuer der Herrlichkeit Gottes brannte in ihnen. Und Jesus geht mit und er stellt sich, als wollte er weitergehen, und sie sagen, Herr, bleibe bei uns, denn es will Abend werden und die Nacht hat sich geneigt. Und Jesus tut das, er bleibt dort und er lässt sich zur Ruhe. Natürlich dort, nachdem er das Brot gebrochen hat, verschwindet er. Aber er bleibt auf die Einladung hin. Und auch beim Tempel, Gottes Herrlichkeit ist ausgezogen, später in Hesekiel. Aber sie ist dann wieder bei uns eingezogen. Am Pfingstfest ist Gottes Herrlichkeit eingezogen. Also einmal davor, bei Jesus. Johannes der Täufer sagt, ich habe ein prophetisches Wort bekommen. Wer den Heiligen Geist empfängt und der bleibt auf ihm, das ist der Auserwählte. Und dann haben wir den Geist bekommen und er bleibt bei uns. Er geht nicht einfach irgendwann. Ganz im Gegenteil, wenn der Heilige Geist aus dieser Welt geht, dann nimmt er uns mit. Uns verlässt er nie. Und dazu lädt Salomo nun Gott ein. Zieh ein zu deiner Ruhe. Du und die Lade deiner Macht. Die Bundeslade, die ja auch jahrzehntelang nicht im Tempel gestanden hat, steht jetzt dort. Lass deine Priester, Herr Gott, mit Heil angetan werden und deine Heiligen sich freuen des Guten. Also die Priester haben Leingewände an, da schwitzt man nicht drin, das heißt, für Gottes Dienst brauche ich keine schweißtreibende Arbeit tun. Und die sollen mit Heil angetan sein, mit Rettung angetan sein. Wie auch wir gekleidet sind, nicht in unsere eigene Gerechtigkeit, sondern in Gottes Gerechtigkeit. Das schreibt Paulus auch im Epheserbrief, Kapitel 4, zieht den neuen Menschen an. Damit meint er, dass wir Jesus anziehen sollen. Das äußert sich übrigens dann hinter in Kapitel 6 mit der geistlichen Waffenrüstung. Wir müssen erst mit den alten Menschen ausziehen und dann ziehen wir den neuen Menschen an. Wir sind angezogen mit Heil, mit Jeschua, mit der Rettung Gottes. Und deine Heiligen, also die, die du dir geheiligt hast, das sind nicht nur die Leute, die in den Kirchenfenstern zu sehen sind, das sind wir. Jeder an Jesus Gläubige ist ein Heiliger. Sollen sich freuen des Guten. Also wir sollen uns daran freuen, dass Gott uns Gutes tut. Ob wir es noch schon sehen oder ob wir es noch nicht sehen, wir sollen uns freuen darüber. Weil Gott uns Gutes tun will. Du, Herr, weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten. Das Wort Gesalbter ist das hebräische Wort Maschiach. Griechisch vergräzisiert nennt man das dann, Messias, also der Christus, der Messias. Wenn, weise nicht ab das Antlitz deines Gesalbten, in dem Fall Salomo, und natürlich ultimativ das Antlitz Jesu, der für uns vor Gott steht. Gedenke an die Gnaden, die du deinem Knechte David verheißen hast. Salomo weiß, bei mir ist nichts zu holen, aber mein Vater hat eine Verheißung bekommen. Und so sollen wir auch sagen, bei mir ist nichts zu holen. Aber, Paulus schreibt in 2. Korinther 1, Vers 20, in Jesus ist auf alle Gottes Verheißungen das Ja. Gott sieht Jesus an, nicht uns. In Jesus ist auf alle Gottes Verheißungen das Ja. Darum sprechen auch wir das Ja und Amen zum Lobe Gottes. Wir haben in Jesus ein Anrecht darauf, dass Gott uns hört und dass er uns hilft. Und wenn das irgendwann mal vom Kopf ins Herz gerutscht ist und wenn wir es so weit bringen, dass wir dem Teufel im Glauben fest widerstehen, dann wird sich unser Leben, das wir vielleicht bisher auch immer fromm gelebt haben, sowas von umkehren. Und wir sind seine Heiligen, die sich des Guten freuen dürfen, die Priester, die mit dem Heil angetan sind. Herr Jesus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das Gebet Salomos und wir danken dir dafür, dass du es uns aufgeschlossen hast. Wir danken dir dafür, dass du Gebet erhörst, dass in deinem Namen gesprochen wird, dass in Übereinstimmung mit deinem Willen ist und dein Wille ist, dass uns geholfen wird. Und wir bitten dich jetzt auch, hilf du uns, dass dieses Wort in uns Frucht bringt, dass wir den Glauben daran haben und dass wir im Glauben zu dir kommen, im Glauben dem Teufel widerstehen und dass wir zu unserem Recht kommen. Zum Recht in deinem Namen, damit die Welt um uns herum erkennt, wer du bist, was du für uns getan hast und dass wir uns an dir und an deinem Guten freuen dürfen. Und das bitten wir dich in deinem heiligen und lebendigen Namen. Amen.